Was mir natürlich ganz besonders gefällt, das muss ich noch lernen, diese Hypnose, das finde ich gut, weil dann kann ich zu einem Mann sagen, du hast keine Frau mehr und die ist entsetzt und wird natürlich dann, okay und so weiter, Kopfkino gerade, ja. Aber du warst immer so nett und hast dann die Männer wieder zurückgeholt, oder?
Ja, natürlich, klar.
So, ja, Max Grundig, ich kenne die Geschichte auch. Schön, dass du das erwähnt hast. Cool, dass du da Kontakt hattest. Ja, es ist genau so eine Geschichte, wenn man zu spät ist mit einer Sache, wenn man nicht aufpasst. Die Mitbewerber schlafen einfach nicht und darüber sollten wir uns einfach im Klaren sein. Ja, da kamen ja damals die Japaner, ja, die einfach sowas von Vollgas gegeben haben und da gibt es ja auch so die Geschichte, dass Max Grundig gesagt hat, nee, sowas brauchen wir nicht, das wird sich nicht durchsetzen. Wir sind in Deutschland, wir haben eine solide Qualität und und. Das war ja damals wie auch die ersten Bildschirme. Ich hatte damals so einen riesen Fetzen an Bildschirmen, das hat fast 6.000 gekostet mit so einem Hinterbauteil, ja. Heute hast du alles nur noch flach. Also das heißt auch für unsere Zuhörer, das, was Stefan auch so schön gesagt hat, gibt Gas, wartet nicht, trödelt nicht, sondern immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wie heißt das? Zeitgeist, wirklich verfolgen. Bühler Höhe, ja, da bin ich oft auch verkehrt. Das war also mein zweites Lieblingshotel neben Kempinski in Frankfurt. Da war ich sehr, sehr oft absolut geil mit dem Blick auf die, ich habe immer das Zimmer gehabt, die Suite da mit Blick runter in die Rheinebene. Magic, Magic, Magic. Und dann wurde das Hotel zugemacht und ja, über Jahre, jetzt weiß ich gar nicht, ob es wieder eröffnet wurde. Schade, schade für das Haus. Dann, ja, wenn du keine Lebensaufgabe hast, ja, dann wirst du einfach gehen von dieser Welt, ja. Der eine früher, der andere später. Und darum ist es sehr, sehr wichtig für jeden, auch unserer Zuhörer. Was ist deine Lebensaufgabe? Was machst du, ja? Was machst du? Weil du baust sukzessive ab. Ich habe es ja bei mir selber gesehen. Ich wollte ja bis 40 durch sein, wie es so schön heißt, dann einfach nicht mehr arbeiten. Das wurde ein paar Jahre später. Ja, und wenn du dann durch bist und dann einfach nichts mehr machst, keine Aufgabe mehr hast, dann fängst du langsam an, ein bisschen abzubauen. Ja, und zwar ganz, ganz massiv. Darum, cool, ich habe mir ja auch ganz, ganz klar gesagt, wieso muss ich in Rente gehen? Ich genieße mein Leben jeden Tag, weil ich habe sinnvolle Aufgaben, wie du auch so schön sagst, Stefan, anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen da zu sein. Stefan, wo bist du aufgewachsen und wie haben wir uns deine Kindheit vorzustellen?
Ja, die Kindheit, die war eigentlich relativ easy. 60er, 70er Jahre Kind, völliger Durchschnitt, bin genauso bunt angezogen rumgerannt wie alle anderen. Mein soziales Netzwerk hieß draußen. Unsere Eltern haben sich keine Sorgen gemacht. Wir sind irgendwie nach der Schule sind wir rausgerannt, haben irgendeinen Blödsinn gemacht. Und das Gute an dieser Zeit ist, es gibt keine Videoaufnahmen, keine Bilder davon. Das ist ja das Problem, was heute die Jugendlichen haben. Da gibt es ja mittlerweile schon das Geschäftsmodell, dass wenn jemand irgendwann dann mit 30, 40 Karriere macht, dass dann die Spuren im Internet gesucht und beseitigt werden müssen, weil das dann die Stolperfallen sind, die dann auch für die Karriere sehr hinderlich sind, wenn da irgendwas noch irgendwo gepostet ist oder irgendwelche Bilder existieren. Nur das Brutale am Internet ist, du weißt ja gar nicht, wer hat sich das runterkopiert und wer wirft das dann irgendwann Jahre später dir dann wieder vor. Und das Schönste an der Kindheit war, dass wir völlig frei ohne Fahrradhelm fahren konnten. Wir sind durch den ganzen Ort gefetzt. Wir wussten, um so und so viel Uhr müssen wir zu Hause sein, da gibt es Abendbrot. Das waren wir dann auch immer. Ja, bei mir war es halt immer nicht so verletzungsfrei abgelaufen. Ich hatte irgendwie eine Dauerkarte bei unserem Unfallchirurgen. Der hat mich jedes Jahr mindestens einmal genäht. Und es hat mich aber auch nur härter gemacht. Man passt dann halt doppelt auf, wenn man eigene Kinder hat. Man kennt die Stolperfallen und meine Oma sagte immer, Bub, wer weiß, wofür es gut war.
Wow.
Das sind so Sprüche, weil ich arbeite sehr, sehr gerne mit Sprüchen, die teilweise ein paar hundert oder sogar tausend Jahre alt sind, die nur wieder in Vergessenheit geraten wurde. Und das erlebe ich ja bei meinen Kindern. Kinder sind Visionäre, die können alles, die machen alles. Papa, gib mir her, ich mach das. Bis sie selber merken, sie können es nicht. Und dann kriegst du es wieder zurück in die Hand, egal was es ist. Papa, mach du das. Aber sie versuchen es, sie wollen es machen. Das ist so ganz fantastisch, der Visionär-Kind. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, alle Kinder sind Visionäre. Und das sind sie bis zu dem Tag, wo wir ihnen die Schultüte in die Hand drücken. Weil dann kriegen sie gesagt, das kannst du nicht. Du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dünn. Du bist zu jung, das geht nicht, das kann man nicht machen, das macht man nicht. Und dann sind das die Glaubenssätze, die dann implementiert werden ins Unterbewusstsein. Man kann sie mit verschiedenen Techniken, die es im NLP und der Hypnose gibt, kann man sie verkleinern und andere positive überlagern, aber man kann sie nie wieder beseitigen. Also Unterbewusstsein ist praktisch wie ein Smartphone, wo du eine App einmal installierst und die ist immer da. Die kriegst du nicht mehr runter. Und das ist das, woran die meisten Menschen scheitern. Die haben negative Glaubenssätze oder irgendwelche Blockaden. Und ich behaupte mittlerweile, 80-90% davon ist in der Kindheit implementiert worden, im Alter bis 7, 8, 9 Jahre. Das ist so die prägendste Zeit eines Menschen, wo er am meisten lernt und wo auch das, was er lernt, ganz, ganz tief im Unterbewusstsein implementiert ist. Und da hast du dann die Blockaden bis ins hohe Alter, wenn du es nicht erkennst und wenn du niemanden hast, der dir hilft, die Wege aufzuzeigen, die Tools an die Hand gibt, wo du das beseitigen kannst, überhaupt, beziehungsweise überhaupt mal herauszufinden, dass du solche Blockaden hast, weil Glaubenssätze, das ist so ein Wort, das mittlerweile viele kennen, die sich weiterbilden, aber wenn du mit jemandem sprichst, der eben weniger weitergebildet ist, der sagt, was ist denn ein Glaubenssatz, die tun das dann mit der Religion verknüpfen und sagen, ich habe keine Religion, ich habe keinen Glauben, aber jeder hat einen Glauben, das geht gar nicht, also du kannst ohne Glauben gar nicht leben und viele Dinge sind automatisiert. Zum Beispiel Atmung, da glauben ja die meisten Menschen, Atmen ist ein Reflex, das ist aber ein Irrtum. Atmen ist kein Reflex. Der Atemmuskel, der wird von Zwerchfell gedrückt, weil die Lunge selber kann ja nicht atmen. Die meisten denken ja, die Lunge pumpt sich von alleine auf, das geht nicht, sondern das Zwerchfell, was praktisch unterhalb der Lunge zum Bauchraum ist, das ist praktisch der Muskel, der die Lunge hochdrückt, damit du ausatmen kannst oder so runterzieht, damit du einatmen kannst. Und ich habe das ja erlebt. Ich hatte ja über 25 Vollnarkosen in meinem Leben durch die ganzen Unfälle und Leiden, die sich daraus ergeben haben. Und das ist dann schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich im Aufwachraum liege und irgendeine Stimme sagt zu mir, atmen nicht vergessen. Und ich sage, ach ja, du musst ja mal wieder atmen, weil du hast dann schon wieder ein paar Sekunden nicht geatmet, weil du bist nicht bei Bewusstsein. Also ist das ein Zeichen dafür, erstens, Atmen ist kein Reflex, sondern das passiert im Unterbewusstsein. Und logisch, wenn du eine Vollnarkose hast, ist natürlich auch das Unterbewusstsein ausgeschaltet. Und das Einzige, was es als Reflex im Körper gibt, was ich so faszinierend finde, das ist das Herz. Und das Herz selber schlägt alleine nur durch die Tatsache, dass da Blut drin ist. Und ich hatte das Glück gehabt, mal eine aufgezeichnete Herztransplantation mir als Video anschauen zu dürfen. Und da musst du dir das vorstellen, der Patient liegt da, geöffneter Brustraum, er hängt an der Herz-Lungen-Maschine, er wird beatmet, er hat selber kein Herz mehr drin, sein Herz wurde entnommen. Jetzt kriegt er das Spenderherz, das ist schon vorbereitet und präpariert, da ist eine Flüssigkeit drin, die sich mit dem Blut dann vermischt. Die ganzen Arterien und Venen werden wieder vernäht und dann machen die nichts. Das neue Herz liegt bei ihm da, wo es da sein soll und die machen nur die Klammern auf von den ganzen Venen und Arterien. Das Blut fließt in das neue Herz und das fängt von alleine an zu schlagen. Das ist völlig, völlig abgefahren. Ne? Du siehst dieses Organ da liegen, jeder weiß, wie es aussieht. Es läuft Blut rein und es fängt an zu zucken und der Herzschlag läuft und es funktioniert. Und das ist so mit für mich so das größte Wunder in unserer Natur, in unserem Körper. Und das ist ein echter Reflex.
Cool, wow, sehr gut. Also, deine Kindheit war Rabauki. Wie alt bist du jetzt?
Älter als ich aussehe, lasse ich mir immer nachsagen. Also, ich bin jetzt 52.
Okay, gut. Ja, bisschen unter mir, ja, vom Alter her.
Ja.
Aber ich war damals auch, wir waren damals nur draußen. Wir haben Sachen gemacht, dass wir das überhaupt überlebt haben, ja. Im Nachhinein, wir hatten Hunderttausende von Schutzengeln, ja. Also, es war ja wirklich in der Natur aufgewachsen. Stefan, wie triffst du deine Entscheidungen?
Mittlerweile sehr spontan, ausschließlich gesteuert aus dem Bauchgefühl. Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, nee, ist nichts, also irgendwie da ist ein ungutes Gefühl in der Magengrube, lasse ich sein. Und wenn das Bauchgefühl sagt, fühlt sich gut an, mache ich es einfach.
Oh, sehr geil.
Nicht auf die lange Bank schieben, das einfach sofort machen. Und das ist auch das, was mich irgendwann mal interessiert hat, wie ticken, weil ich habe ja das Thema Mindset und man hat mir ja schon den Titel Mindset-Experte nachgesagt, denn das Mindset ist ja das Grundlegende, wie du tickst, wie du entscheidest. Und für mich war ganz, ganz wichtig, wie ticken denn erfolgreiche Menschen? Und Da liest du dann so Berichte über den Paul Getty, der ja im Anfang des letzten Jahrhunderts der reichste Mensch der Welt war, der mal ganz auf eine ziemlich blöde Frage von einem Reporter geantwortet hat: Sie können mir mein gesamtes Geld wegnehmen, mein gesamtes Vermögen, alles, was ich besitze, setzen Sie mich auf eine einsame Insel aus, in 3 Jahren bin ich wieder der reichste Mann der Welt. Punkt. Ja, ist so. Und ein anderer hat mal irgendwann gesagt, wir könnten ja, weil es ist ja so, dass nicht 20, sondern höchstens 2% der Menschheit besitzen 80% des Vermögens. Ja. Und es gibt ja viele, die sagen, wir müssen mal wieder eine Umverteilung machen. Ja klar, können wir machen. Wir könnten jetzt praktisch das gesamte Geld, das gesamte Vermögen dieser Weltbevölkerung auf alle verteilen. Und ich sag dir, in spätestens 5 Jahren hast du wieder die gleichen Verhältnisse. Und die prägendste Erkenntnis für mich aus den letzten Jahren ist, Geld kommt nicht zur Arbeit, sondern Geld kommt zu Bewusstsein. Wenn du nicht das Bewusstsein hast, kommt das Geld nicht zu dir. Das funktioniert nicht. Du kannst es anziehen, ja. Aber du brauchst das Bewusstsein und hier schlagen Lebensgesetze rein. Das sind diese ungeschriebenen Gesetze, die keiner kennt und die teilweise auch noch vor ein paar Jahrhunderten nur in Geheimschulen gelehrt wurden. Und es gibt ja so einige Allround-Genies, die auch uns heute noch in Erinnerung sind, obwohl sie teilweise schon ein paar hundert Jahre tot sind. Das ist so jemand wie Leonardo da Vinci oder Johann Wolfgang Goethe. Die haben diese Gesetze gekannt. Und auch in Amerika gibt es ganz viele, die die Gesetze gekannt haben. Zum Beispiel der Henry Ford, der hat das Gesetz auch gekannt. Der Robert Bosch hat das Gesetz gekannt und hat danach gehandelt. Und wenn du dir mal guckst, was die manchmal so für Sprüche rausgehaut haben, das musst du ja manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Robert Bosch hat beispielsweise mal gesagt, ich habe nicht viel Geld, weil ich viele Mitarbeiter habe, sondern ich zahle meinen Mitarbeitern viel Geld. Und das ist der Grund, warum ich viel Geld habe. Ja? Weil denen muss es ja auch gut gehen. Man kann das ja nicht nur auf dem Rücken anderer austragen, sondern man muss das ja gerecht verteilen. Und das sind diese Dinge, die mich prägen und die mich heute steuern und lenken. Und das ist genauso der Bill Gates. Der ist ja mal irgendwann der reichste Mann der Welt gewesen, hat sich ja jahrelang immer mit seinem Freund Warren Buffett abgewechselt. Und mittlerweile sind sie ja beide überholt worden von dem Jeff Bezos, der Amazon gegründet hat. Der soll ja angeblich 150 Milliarden Dollar schwer sein. Und ja, guck dir Bill Gates und Warren Buffett an. Jetzt sind sie bei 100 Milliarden Dollar jeweils. Aber vor knapp 10 Jahren hatten sie beide, ich glaube, es waren 45 Milliarden Dollar, jeder verschenkt an eine Stiftung, die sie gemeinsam gegründet haben. Und 10 Jahre später haben sie das Doppelte an Vermögen. Das ist das Bewusstsein, das die haben. Das sind Menschen, das, was die anfangen, machen die zu Gold. Und wenn die scheitern, scheitern sie halt, dann sagen die, okay, ist eine Lernerfahrung, machen wir weiter. Und die einfachen Menschen, die fangen etwas an, die sagen, ah, ich mache mich mal selbstständig. Und dann läuft's nicht. Und nach 5, 6 Monaten geben sie auf, sagen, nee, es war nichts für mich, ich arbeite wieder als Angestellter und zahle meine Schulden ab.
Ja, das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Und dann hast du wirklich einen Schaden fürs Leben. Ja, du zahlst unter Umständen jahrzehntelang ab. Ja, und du hast auch ein seelisches Wahnsinnsproblem. Also es kommt wirklich, wirklich auf das Mindset an. Und ja, was denkst du, mit was für Menschen bist du zusammen? Was ist dein Lebenssinn, Stefan?
Mein Lebenssinn ist positiv denken, positive Dinge heranziehen und den Menschen vor Augen führen. Die meisten, die negativ oder die meisten denken negativ und verstehen überhaupt nicht, wie sie ihr negatives Denken, wie das sie selber lenkt und wie das negative Ereignis in ihr Leben zieht. Das ist wie so ein Magnetismus. Und habe ich auch in der Familie jemanden völlig negativ programmiert. Nein, ich bin nicht negativ. Nein, 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 nein. Aber wenn du nach Hause fährst, pass auf dich auf. Und da frage ich immer, ja, warum? Ja, warum soll ich auf mich aufpassen? Ja, es könnte ja was passieren. Da frage ich mich, habe ich mal irgendwann gefragt, ja, möchtest du, dass mir was passiert? Ja, nein, natürlich nicht. Da sage ich, ja, warum wünschst du es mir dann? Ja, tue ich doch gar nicht. Also, das hast du doch gerade gesagt. Ja, und das ist aber das, was manche Menschen auch nicht irgendwie verstehen wollen, die das gar nicht begreifen. Die dann sagen, nein, das meine ich doch gar nicht so. Ja, wenn du es nicht meinst, warum sagst du es denn so? Oder Frauen, ganz fantastisch. Da hatte ich eine gehabt, die war völlig wütend über den letzten Typen, den sie hatte. Das war genauso ein Arschloch wie den ich davor hatte. Und der davor war genauso ein Arschloch. Obwohl ich mir ja gewünscht habe, so ein Arschloch will ich nicht nochmal haben. Und da sage ich, ja, aber du hast es doch gewünscht. Nein, habe ich nicht. Also du hast doch gerade ausgesprochen. Nein, habe ich nicht. Ja doch, weil die nicht wusste, dass das Unterbewusstsein keine Negation kennt. Und wenn ich sage, so ein Arschloch, wie ich hatte, will ich nicht nochmal haben. Was kommt beim Unterbewusstsein an? So ein Arschloch, wie ich hatte, will ich nochmal haben. was passiert? Peng, da ist er. Und er ist magisch angezogen und der ganze Mist wiederholt sich. Und in dem Moment, wo man den Menschen das vor Augen führt, denen das erklärt und sagt, pass auf, da ist der Fehler im System bei dir, das ist der Programmierfehler in deinem Script, ändere den, ist ja ganz easy, man muss ja nur ein Wort weglassen oder irgendwo ein Komma setzen, dann weiß man, was los ist. Und gerade Kommas ist was ganz, ganz, ganz Essentielles, weil wenn du einen Satz aufschreibst, kommt, wir essen Opa, Punkt, dann bist du ein Kannibale, weil du forderst ja jemanden auf, den Opa zu essen. Aber wenn du schreibst, komm, wir essen, Komma, Opa, dann hast du den Opa zum Essen gerufen, weil das Essen fertig ist. Und da gibt es ja auch diese Anekdote unter Juristen, wo es einen erbitterten Erbstreit gab zwischen zwei Brüdern, weil der Vater ins Testament geschrieben hat, meine Firma erbt Peter, nicht Klaus. Ja, da war aber kein Komma. Wer erbt sie denn jetzt? Der eine sagt natürlich, ja, da steht drin, meine Firma erbt Peter nicht, da fehlt nur das Komma. Und da sagt der andere, nee, da steht drin, dass ich sie erbe, weil der andere soll sie ja nicht erben. Und da sind dann solche Dinge, wo dann die Juristen sagen, ja, verdammt, was hat er denn jetzt tatsächlich gemeint? Und genauso ist unsere Sprache. Wir sagen was ganz anderes als das, was wir eigentlich meinen. Und dann passiert aber genau das, was wir nicht wollen.
Ja, so geil. Ich liebe auch unsere Sprache. Das ist so fantastisch. Da ist so viel. Da ist eigentlich die ganze Wahrheit drin enthalten. Ja, sehr, 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 sehr geil. Was macht dich am meisten glücklich, Stefan?
Am meisten glücklich macht mich jeder Tag, den ich neu leben darf, wo ich Menschen helfen darf, wo Menschen zu mir sagen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für das Coaching, vielen Dank für das Seminar und hey, du hast mir weitergeholfen. Das ist das, was mich glücklich und zufrieden macht, weil das ist meine Lebensaufgabe, anderen Menschen zu helfen, zu verstehen, was schiefläuft und das zu erkennen. Und dass der Satz, dein Denken wird dich lenken, da denken ja viele, okay, sag mir mal, was ist richtig, was ist falsch, wie kann ich richtig denken? Aber ich kann ja keinem sagen, was er denken soll. Ich kann auch nicht sagen, wie er denken soll, aber ich kann gemeinsam mit ihm herausfinden, was er wirklich möchte. Was ist das, was er wirklich will? Was ist denn seine Lebensaufgabe? Was ist denn seine Daseinsberechtigung auf dieser Erde? Und ich behaupte, dass egal, was auf diesem Planeten in deinem Leben passiert, gibt es irgendwo im Universum eine Ursache. Und das hat einen Grund, dass es dir passiert. Bin ich fest davon überzeugt. Und das muss jeder für sich selber herausfinden, warum ist mir das gerade passiert. Und es gibt ja immer so Warnschüsse vom Leben, oder andere nennen es halt Schicksal, oder mal so, ich sag mal, ein Stoppschild, ein Vorfahrt-Achten-Schild gezeigt bekommst, du missachtet es und dann irgendwann kommt der große Schlag ins Knick. Ich hatte da mal einen Bekannten gehabt, der war Hausverwalter, hatte irgendwann mal eine Erkältung gehabt. Dann, nee, ich kann mich ja nicht ins Bett legen, geht nicht, hab Termine. Dann wurde aus der Erkältung eine Grippe. Ja, ein paar Wochen später, ja, alles wieder gut, hat es mit Medikamenten weggedopt, er ist wieder gesund. Ein Vierteljahr später lag er im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung und es war 5 vor knapp. Und die Ärzte haben gesagt, ja, noch eine Woche später und da hätten wir nichts mehr für sie tun können. Ja, was hat er denn gemacht? Er hat fiebersenkende Mittel eingenommen, so wie andere Vitamin C einnehmen und war dann der Meinung gewesen, er hat es kuriert, aber er hat es nur weggedrückt und irgendwann hat der Körper reagiert und hat gesagt, nee, mein Freund, eben nicht mehr. Und plötzlich hatte er Zeit, weil er lag auf der Intensivstation im Krankenhaus und er konnte plötzlich alle Termine absagen. Und da stelle ich mir die Frage, warum konnte er es denn vorher nicht? Und die Frage hat er sich dann auch gestellt. Er hätte es ja tun können, das ist ja unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung, was mache ich? Du hast jeden Tag 24 Stunden Zeit. Natürlich, der eine, der hat das Glück, ein Freund von mir, der braucht nur 3 bis 4 Stunden Schlaf, den beneide ich seit Jahrzehnten da dafür. Andere brauchen halt 7 oder 8 Stunden Schlaf, aber das heißt auch im Umkehrschluss, du hast 16 Stunden jeden Tag Zeit. Was machst du denn damit? Und da gibt es ja Spezialisten, die hängen dann noch 10 Stunden am Tag vorm Fernsehen. Wenn sie dann noch 8 Stunden arbeiten gehen, auf die Arbeit hinfahren und zurückfahren, ja, was machen die denn? Aufstehen, duschen, arbeiten gehen, heimkommen, Fernsehen gucken, schlafen gehen. Und das Ganze wiederholt sich dann, ist dann so ein Programmrhythmus. Und auch wenn man hinter mir im Hintergrund einen Fernseher sieht, der hat keinen TV-Anschluss. Das heißt, der hängt nur an einem DVD-Player. Und die Kassetten hier hinter mir, da ist es, die da stehen neben den Büchern, das sind die DVDs, die ich mir dann immer reinziehe, die ich dann auch teilweise laufen lasse, wenn die Hausarbeit gemacht wird oder wenn ich irgendwas anderes machen muss. Das läuft dann im Hintergrund. Da lasse ich mich dann berieseln mit irgendwelchen interessanten Geschichten, die ich schon 20, 30, 40 Mal gehört habe. Und jedes Mal denkst du dann, ey, was hat er gerade gesagt? Nochmal zurückspulen. Und das ist ja auf der DVD oder auf der CD ist es ja drauf. Das ist ja nicht irgendwie neu gebrannt. Und dann auf einmal denkst du, hey, das habe ich ja bisher nie so gehört. Das ist mir nie so bewusst geworden. Und damit arbeitest du an deiner Persönlichkeit. Und ja. Ich behaupte, wer aus der Schule kommt und nichts mehr für seine Weiterbildung tut, der wird von Jahr zu Jahr dümmer. Denn es gab mal irgendwann einen, ich weiß gar nicht, wer es war, der hat mal festgestellt oder wollte mal wissen, wie intelligent ist denn die Weltbevölkerung? Und da hat er einen Maßstab genommen, hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal Maßstab 1. Und dann hat er angefangen bei Jesus Christus Geburt. Und dann hat er festgestellt, wir haben 1500 Jahre gebraucht, um den Faktor 1 an Wissen aufzubauen. Und das, was vor 1000 oder sagen wir mal Mittelalter, im Jahr 1400, 1500, ein durchschnittlicher Mensch an Wissen hat aufbauen können, das ist das, was heute in der Süddeutschen Zeitung in einer Ausgabe steht. Und das ist das, was man sich mal vor Augen führen muss. Und dann ist er weitergegangen und hat dann festgestellt, dass irgendwann um 1850 der Faktor 2 erreicht wurde. Und mittlerweile ist das so exponentiell hochgesprungen, dass sich alle 3 Jahre das Wissen der Menschheit verdoppelt. Das heißt im Klartext, wenn einer heute nicht mehr weiterarbeitet an seiner Persönlichkeit, an seiner Bildung, halbiert sich sein Wissen alle 3 Jahre. Das heißt, dein Wissen wird auch alle 3 Jahre um die Hälfte weniger wert. Das heißt im Klartext, ich muss gucken, dass ich das heutige Wissen, was ich habe, alle 3 Jahre mindestens verdopple, um auf den gleichen Level zu bleiben, beziehungsweise noch ein bisschen was da dazu baue, damit ich auch meine Persönlichkeit, meine Struktur und mein Wissen auch noch ein bisschen nach oben aufbauen kann. Und deshalb ist das für mich ganz essentiell, dass man mindestens mal so 14 Tage im Jahr auf Weiterbildungsveranstaltungen gehen muss und nicht irgendwelche Larifari 0815 Veranstaltungen, wo Wikipedia-Wissen vermittelt wird, sondern wo echter Content rausgehauen wird. Und das muss ich dir ja nicht sagen, Ernst, da sind teilweise Seminare dabei, die einige tausend Euro kosten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja früher auch einer derjenigen, der gesagt hat, nee, was ein Schwachsinn, ich zahle doch jetzt keine 3.000 Euro für ein Seminar. Ja, aber wenn das Seminar, was 3.000 Euro kostet, mir das Wissen bringt, wo ich 30.000 Euro im Jahr mehr verdienen kann, ja, wo ich mehr Freizeit habe, weniger arbeite oder über andere Dinge bewusster werden, ist es dann das Geld wert? Ja, logisch ist es das Geld wert. Und ich weiß das noch wie heute, das war das Jahr 2000 oder 99, da hatte ich das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Jürgen Höller. Das heißt, ich habe ein Angebot von ihm gekriegt, das war ja diese berühmte Veranstaltung, die er hatte in der Jahrhunderthalle 2000, wo auch der Olaf Henkel da war und berichtet hat, Standing Ovations danach für ihn, ist ein super Typ. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das 2000, 3000 oder 1500 Euro gekostet hat. Ich weiß nur eins, ich hatte das Anmeldeformular vor mir liegen und habe gedacht, was, so viel Geld? Nee, mache ich nicht. Völlig verrückt. Nee, mache ich nicht. War da mein Gedanke und hab's weggelegt. Und das Interessante ist, Jahre später stolpere ich dann wieder über den Namen Jürgen Höller. Ach, musst du mal gucken, gibt's den immer noch? Da war doch irgendwas. Weil ich hatte ja mal gelesen, der kam in den Knast. Hey, wie kann ein Erfolgstrainer in den Knast kommen? Ja, wegen dem, was er gemacht hat. Also, hey, der hat doch nichts Falsches gemacht. Er hat doch Erfolgwissen vermittelt. Ja gut, er hat ein paar Fehler gemacht. Er war im Knast und er kam wieder raus. Und das geilste Testimonial hat er vom Stern gekriegt, der dann nur so 2 Sätze geschrieben hat. Aus Marketing-Sicht kann einem nichts Besseres passieren, selber tief in die Grütze fahren und dann beweisen, dass die eigenen Methoden funktionieren. Ja klar, heute ist er wieder da und erfolgreicher, als er es jemals zuvor war. Und das sind einfach die Dinge, die mich dann auch bewogen haben zu sagen, komm, jetzt musst du dir mal angucken, da gehst du mal hin, das hörst du dir mal an. Und habe auch beim Jürgen viele Seminare gebucht und bezahlt. Und ja, logisch sind die ihr Geld wert, weil du kriegst ja den Content. Aber das Entscheidende ist, und das ist das, was die meisten verpeilen, du musst das umsetzen. Und viele sagen ja dann, das machen ja auch viele Seminarveranstalter, geben dir einen Zettel in die Hand, die 72-Stunden-Liste. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich halte diese 72-Stunden-Liste für Quatsch. Es gibt eine Sofort-To-Do-Liste, was du sofort umsetzt. Und entweder du machst es sofort oder du machst es nie. Weil das macht keiner in 72 Stunden. Und das ist das, warum die meisten scheitern. Die besuchen ein Seminar, bauen Wissen auf, dann kaufen sich noch 3 Bücher und 5 DVDs und dann stehen sie noch 5 Jahre später eingeschweißt im Schrank. Aber wir haben die. Und das erinnert mich an diese Anekdote, wo der Kunde in die Bücherei kommt und sagt, ich habe einen Garten an meinem Haus und ich möchte ein Buch haben, wo mir die Gartenarbeit leichter fällt, wo ich weniger Arbeit habe. Ja, ja. Der Buchhändler geht dann mit dem in die Abteilung, wo die Bücher stehen und sagt, das ist unser absoluter Bestseller, mit diesem Buch haben sie nur noch die Hälfte an Arbeit und der Kunde sagt, alles klar, ich nehme zwei.
Apropos eingeschweißte Bücher, wie hätte ich eins? Ist aber frisch heute ausgepackt worden, ja. Ja, ich bin ganz bei dir. Mein Motto ist auch Seminare, Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Erfolgreiche Leute gehen permanent auf Fort- und Weiterbildung und sie treffen sich mit anderen, sie sind auf Kongressen, sie sind in Mastermind-Gruppen. Auch ich bin regelmäßig unterwegs, dass viele Leute fragen, ja, wieso, du weißt doch schon so viel. Ja, je mehr ich weiß, desto mehr sehe ich, dass ich eigentlich noch gar nichts weiß und ich will ja weiterkommen und ich investiere auch immer ganz, ganz viel. Du hast es sehr, sehr schön gesagt, 3.000 Euro investieren, 30.000 daraus machen oder noch mehr, wenn ich es umsetze. Das kann ich nur bestätigen, ja. Ich bin immer besser geworden nach jedem Seminar, nach allem, was ich gelernt habe, wenn ich es umgesetzt habe. Und das hat einfach meinen Preis erhöht. Und für dich jetzt als Zuhörer, ja, diese Passage, hör dir ein paar Mal diesen Podcast an. Da ist so unendlich viel Wahrheit drin. Weil es nützt nichts, wenn du nur auf Seminare gehst oder dir mal einen Podcast hörst. Stefan hat ja gesagt, er hört es 30, 40 Mal an, macht es auch mit dem Podcast. Ja, ich habe ja den Podcast ergebnisorientiert. Permanente Wiederholung schafft Wirklichkeit. Oder wie Stefan so schön gesagt hat, ey, ich spule dann einfach nochmal zurück und ich höre mir es nochmal an und ich höre mir es nochmal an. Manche Dinge musst du 10, 20, 30, 40, 50 Mal anhören. Und mir geht's genauso und denke, ey, wo kommt das plötzlich her? Das war doch letztes Mal gar nicht da. Das war immer da, aber du hast immer den Fokus auf ein ganz bestimmten Bereich. Also, das heißt ja auch Fort- und Weiterbildung. Das heißt, du hast ein Bild, wo möchtest du hin? Und da bin ich vollkommen bei dir. Das, was wir in der Schule lernen, Mama Mia, also für mich 9 Jahre, 10 Jahre, das könnte man einstampfen auf das Wesentliche und dann lieber lebensgerechte Geschichten machen, ja. Und auch mit der 72-Stunden-Regel, das habe ich auch geändert, ich habe ein Buch geschrieben, die 0-Stunden-Regel, auch da bin ich vollkommen bei dir. Einfach sofort machen, sofort die ersten Dinge anwenden, weil sonst wird es einfach nicht. Ja, meine Lieben, das war es wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein. Es geht genauso spannend weiter. Super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.